Willkommen zu unserer halbstündigen Sendung des deutschsprachigen Programms von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Martin. Zunächst die Nachrichten. Tschechien muss nach Ansicht der EU-Kommission nicht die umstrittenen Beneš-Dekrete vor seinem für 2004 geplanten Beitritt zur EU aufheben. Die Nachkriegsverordnungen über die Enteignung der Sudetendeutschen und den Entzug ihrer tschechoslowakischen Staatsangehörigkeit könnten keine juristische Wirkung mehr entfalten, sagten EU-Erweiterungskommissar Günther Verheugen und der tschechische Ministerpräsident Miloš Zeman heute nach ihrem Treffen in Prag. Die Dekrete gehören der Vergangenheit an, unterstrich Verheugen. Aus diesem Grund werde die EU-Kommission die Normen des früheren tschechoslowakischen Präsidenten Edvard Beneš nicht zum Gegenstand der EU-Beitrittsverhandlungen mit Tschechien machen. Nach Ansicht der tschechischen Regierung sind die Dekrete erloschen. Ihre Aufhebung sei aber unmöglich, da sie Teil der Rechtsordnung seien, sagte Zeman. Eine ähnliche Meinung vertrat auch ODS und Abgeordnetenchef Václav Klaus in seinen Gesprächen mit Verheugen. Wie Klaus nach dem Treffen äußerte, werde es mit großer Wahrscheinlichkeit noch im April zu einer entsprechenden Parlamentsdebatte im Prager Unterhaus kommen. Dabei habe man die Absicht, eine kurze Erklärung zu den Dekreten abzugeben, ergänzte Klaus. Zur Diskussion über die umstrittenen Beneš-Dekrete schreibt die linksliberale tschechische Tageszeitung Pravo in ihrer heutigen Ausgabe unter anderem: Die geplante Debatte über die Beneš-Dekrete im tschechischen Parlament ist problematisch. Am meisten, weil sich zwei Monate vor der Wahl in Prag die Parteien oft gegenseitig überbieten beim Nennen einfacher Lösungen. Falls man aber nach dem Urnengang über das 50 Jahre lang vernachlässigte Problem diskutieren will, könnte das Abgeordnetenhaus natürlich eine solche Debatte auf die Tagesordnung setzen, auch wenn sich mit den Dekreten im Ausland weder Parlament noch Regierung befasst. Der stellvertretende Generalstaatsanwalt der ehemaligen Tschechoslowakei, Jaroslav David, hat im Fall des Nazi-Verbrechers Werner Tutte Amtsmissbrauch begangen. Zu diesem Urteil gelangte heute ein Prager Gericht. David wurde angeklagt, die Strafverfolgung Tuttes im Jahre 1966 verhindert zu haben. Infolge der Tatverjährung wurde heute jedoch nur noch über die Schuld, nicht aber über die Strafe entschieden. Russland wird vermutlich Militärtechnik in die Tschechische Republik liefern, und zwar als eine der Rückzahlungsformen bei der Schuldentilgung der ehemaligen Sowjetunion und der Russischen Föderation gegenüber Tschechien. Das tschechische Kabinett hat gestern den Entwurf zu einer entsprechenden Vertragsschließung mit Russland gebilligt. Mehr zu diesem Thema hören Sie im Anschluss in unserem Tagesecho. Eine Anhörung zum umstrittenen südböhmischen Atomkraftwerk Temelin hat heute im bayerischen Passau begonnen. Damit werden erstmals beim Genehmigungsverfahren für den Atommeiler Bürger aus Deutschland von den tschechischen Behörden direkt gehört. Bei dem Erörterungstermin in Passau geht es um die Umweltverträglichkeitsprüfung für technische Änderungen an dem Atommeiler. Der Passauer Termin für die Bürger in den Grenzregionen außerhalb Tschechiens hatte bei der Regierung in Prag zu einem heftigen Streit geführt. Die Oppositionelle Demokratische Bürgerpartei ODS ist derzeit wieder die stärkste politische Partei in Tschechien. Wenn bereits heute die Wahlen zum Abgeordnetenhaus stattfinden würden, erhielte die von Abgeordnetenchef Václav Klaus geführte Partei 29,6% der Wählerstimmen. Das ergab eine Anfang April gemachte Umfrage der Agentur TNS Faktum, die heute im Internet veröffentlicht wurde. Gegenüber dem Vormonat März haben die Bürgerdemokraten damit einen Zuwachs von 4% zu verzeichnen, während die regierten Sozialdemokraten rund 3% eingebüßt haben und mit insgesamt 23,8% nur noch den zweiten Platz in der Wählergunst einnehmen. Mit 17,9% auf dem dritten Rang liegt das liberal-konservative Wahlbündnis Koalitze, gefolgt von den Kommunisten mit 14,9%. An den Mitte Juni stattfindenden Parlamentswahlen nehmen insgesamt 29 Parteien und Bewegungen teil. Doch außer den genannten vier Subjekten wird keinem weiteren Wahlsubjekt der Einzug in das Prager Unterhaus zugetraut. Das waren die Meldungen. In unserem Programm geht es nun weiter mit dem Tagesecho, zu dem Sie Silja Schultheiß begrüßen wird.
Tagesecho.
Vielen Dank an Lothar Martin und recht herzlich willkommen, verehrte Hörerinnen und Hörer, zu unseren tagesaktuellen Berichten. Wenn Sie auch in den kommenden Minuten auf unseren Frequenzen bleiben, informieren wir Sie unter anderem über folgende Themen: Über einen neuen Plan zur Tilgung zumindest eines Teils der russischen Schulden an die Tschechische Republik, über die regionale grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Niederbayern und Südböhmen und über den Medikamentenverbrauch in der Tschechischen Republik. Seit Jahren verhandeln Prag und Moskau über die Tilgung der russischen und ehemaligen sowjetischen Schulden gegenüber der Tschechischen Republik. Das noch zu erstattende Gesamtvolumen dieser Verbindlichkeiten beläuft sich auf 1,1 Milliarde US-Dollar. Ein mächtiger Berg, der sich da aufgetürmt hat. Doch schon bald soll ein Teil dieses Berges abgetragen werden. Olaf Barth berichtet.
Aber nicht der Rubel soll bald rollen, vielmehr werden es gepanzerte Flugzeuge und Kampfhubschrauber sein, die da den Besitzer wechseln. Die tschechische Regierung hat nämlich bei ihrer Kabinettssitzung am Mittwoch den Vorschlag, dass Moskau einen Teil seiner Verbindlichkeiten durch eine Lieferung von Militärmaterial an Tschechien begleicht, zugestimmt. Regierungssprecher Liberocek erklärte, wie sich diese Lieferung zusammensetzt.
Měly by být dodány tři vojenské transportní letouny AN-70.
Es handelt sich dabei um drei Militärtransportflugzeuge des Typs AN-70, die sich im Einklang mit den technischen Anforderungen des tschechischen Verteidigungsministeriums befinden. Des Weiteren um sieben Kampfhubschrauber des Typs MI-24 in der modernsten Version. Zudem Munition, ebenfalls entsprechend der Richtlinien des Verteidigungsministeriums, eine Radarstation zur Raketenabwehr und zu guter Letzt noch gyroskopische Kompasse. Soweit Regierungssprecher Rocek. Laut dem Vertragswerk sollen die Militärobjekte innerhalb der nächsten 5 Jahre geliefert, die ersten Ersatzteile aber noch dieses Jahr der tschechischen Armee überstellt werden. Der Gesamtwert beläuft sich nach bisherigen Schätzungen auf 300 bis 400 Millionen Dollar. Damit hätte Russland etwa ein Drittel seiner Schuldenlast an die Tschechische Republik zurückgezahlt. Das Abkommen soll der tschechische Premier Miloš Zeman bereits in der kommenden Woche im Rahmen seines Besuches in der russischen Hauptstadt unterschreiben.
Nicht nur die internationale Zusammenarbeit auf Regierungsebene, sondern auch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit einzelner Regionen ist für die bilateralen zwischenstaatlichen Beziehungen von großer Bedeutung, wahrscheinlich sogar noch von größerer. Um eben über die Kontakte zwischen ihren Regionen zu beraten, sind der Hauptmann des südböhmischen Landkreises, Jan Zahradník, und der Regierungspräsident von Niederbayern, Walter Zitzelsberger, an diesem Dienstag in der südböhmischen Stadt České Budějovice Budweis zusammengekommen. Während der nachfolgenden Pressekonferenz fragten wir Walter Zitzelsberger nach den konkreten Bereichen dieser Zusammenarbeit.
Die Kommunikationsplattform für uns ist ein gemeinsamer Kooperationsraum, der zwischen den drei westböhmischen Bezirken Karlsbad, Westböhmen und Südböhmen und den drei Bezirken Bayerns an der Grenze, Oberfranken, Oberpfalz und Niederbayern entstehen soll, weil wir viele gemeinsame Probleme haben, die wir gerne auch gemeinsam lösen werden. Die wichtigsten sind die Möglichkeiten, die Leute zueinander zu bringen. Wir wollen die Schüler austauschen, wir wollen die Sprachkurse intensivieren. Sie müssen ja wissen, dass wir seit dem Zweiten Weltkrieg die tschechische Sprache praktisch nicht mehr gekannt haben. Erst seit 1990 ist Tschechisch wieder im Bewusstsein unserer Menschen und wir werden versuchen, an unserer gemeinsamen Grenze und im grenznahen Raum Tschechisch wieder als eine wichtige Sprache in die Köpfe der Menschen zu bringen, damit wir wenigstens in Grundbegriffen uns mit unseren Nachbarn gut verständigen können. Wir haben uns ja schon zum zweiten Mal heute getroffen. Die Hauptthemen unserer heutigen Besprechung waren Tourismus, Raumplanung und Zusammenarbeit im Bereich Schule und Bildung, also etwa Gastschulverhältnisse, Sprachkurse, Schüleraustausch, Lehreraustausch, Lehrerfortbildung gemeinsam.
Während der Diskussion tauchte auch die Frage auf, ob das Kernkraftwerk Temelin sowie die Problematik der Beneš-Dekrete Hindernisse in den gegenseitigen Beziehungen darstellen können. Der Regierungspräsident Niederbayern sagte dazu:
Wir haben an unserer gemeinsamen Grenze zum Glück keine Katastrophen zu erwarten, vielleicht größere Verkehrsunfälle, wir hoffen, dass sowas nicht kommt, aber wir werden natürlich mit unseren Katastrophenschutzorganisationen einen Erfahrungsaustausch machen. Wir haben ja beide ein Kernkraftwerk in unserem Bereich, Temelin in Südböhmen und das Kernkraftwerk Isar in der Nähe von Landshut. Zu Temelin bin ich kein Fachmann. Das ist ein Problem der Fachleute im Bereich der Nukleartechnik, ob die Kernkraftwerke, die Blöcke in Temelin wirklich so sicher sind, wie das unser westeuropäischer Standard verlangt. Das mögen die gemeinsamen Expertengremien einmal feststellen. Und die Beneš-Dekrete sind für mich kein Thema. Die Beneš-Dekrete sind eine außenpolitische Frage zwischen den Regierungen in Prag und in Berlin. Und auf dieser Ebene werden die Fragen auch gelöst werden.
Im Schul- und Kulturbereich hat die Zusammenarbeit bereits heute konkrete Formen angenommen. Eines der großen gemeinsamen Projekte sind die geplanten Feierlichkeiten anlässlich des 200. Geburtstags des deutschsprachigen Dichters aus dem Böhmerwald, Adalbert Stifter.
Adalbert Stifter ist ein großer Dichter des deutschsprachigen Raumes, der ja sich auch auf Böhmen erstreckt. Wir glauben, dass Adalbert Stifter heute eine große Bedeutung für den Bayerischen Wald und den Böhmerwald schon mal war, hat. Adalbert Stifter ist der Heimatdichter dieses großen europäischen Waldgebietes auf dem Dach Europas und wir wollen diesen großen Heimatdichter gemeinsam zu seinem 200. Geburtstag feiern und seine Werke wieder in das Bewusstsein einer breiten Öffentlichkeit rücken.
Da die tschechischen Landkreisbehörden und die Regierungen einzelner deutscher Bundesländer eine unterschiedliche legislative Stellung haben und über unterschiedliche Kompetenzen verfügen, wollen die beiden Regionalpolitiker die Unterzeichnung eines Vertrages zwischen der Tschechischen Republik und dem Bundesland Bayern initiieren. In ihm soll die sich entwickelnde regionale Zusammenarbeit fest verankert werden. Im Herbst kommt es daher zu einem weiteren Treffen. Im Vergleich mit den europäischen Nachbarn belegt die Tschechische Republik einen der ersten Plätze, was den Verbrauch von Medikamenten betrifft. Wie es dazu kommt, erfahren Sie im folgenden Beitrag von Paul Bornkamm.
Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker. Jeder kennt die Empfehlung aus der Werbung. In Tschechien scheinen sich Patienten dies nicht allzu sehr zu Herzen zu nehmen. Nicht nur fällt auf, dass Tschechien beim Medikamentenverbrauch im europäischen Vergleich zur Spitzengruppe gehört, viele Leute sind gar bereit, sich Medikamente ohne vorherige Konsultation und ohne Verschreibung selbst zu kaufen. Und das auch, wenn ihnen die Kosten bei Vorlage eines Rezeptes von der Versicherung erstattet werden. Nach den Gründen für den hohen Verbrauch und für die Bereitschaft, Kosten selbst zu tragen, fragten wir Herrn Dr. Josef Suchopar von der Firma Infopharm in Prag.
Der Verbrauch von Medikamenten in der Tschechischen Republik gehört zwar nicht zu den allerhöchsten, höher ist er zum Beispiel in Frankreich, der Slowakei und in Ungarn, aber in jedem Fall ist er sehr hoch und dies ist vor allem eine historische Entwicklung, die wir schon in den 70er und 80er Jahren beobachten können. Leider ließ sich das nach 1989 nicht umkehren, vielmehr dauert dieser Zustand bis heute an. Was den Verkauf von Medikamenten ohne Rezept betrifft, so wächst deren Verbrauch weiter, vor allem seit der zweiten Hälfte der 90er Jahre. Ursache dafür ist, dass viele zuvor rezeptpflichtige Medikamente frei verkäuflich wurden. Im Jahre 1989 hatten wir in der Tschechoslowakei nur etwa 150 nicht rezeptpflichtige Medikamente. Jetzt sind es über 2000. Zudem steigt die Zahl der Apotheken und natürlich auch die Kaufkraft, was sich eben darin niederschlägt, dass mehr Medikamente ohne Rezept verkauft werden.
Seit 1998 regelt eine Bestimmung über die allgemeine Krankenversicherung die Verschreibung von Medikamenten. Ärzte dürfen demnach nur innerhalb eines bestimmten finanziellen Rahmens Medikamente verschreiben. Überschreiten Sie die Grenze, so kann die Versicherung den Vertrag mit Ihnen lösen, was zur Folge hat, dass Sie Ihre Zulassung für öffentliche Krankenkassen verlieren. Das Problematische an dieser Regelung ist, dass sie Ärzte zwingt, die Kosten für Medikamente gering zu halten. Dabei droht oft die gute und richtige Versorgung mit Medikamenten auf der Strecke zu bleiben.
Der gegenwärtige Höhenflug der tschechischen Währung hinterlässt auch in der Tourismusbranche seine Spuren. Zwar hat er keinen unmittelbaren Einfluss auf die Pauschalangebote der Reiseanbieter, die zum großen Teil nicht niedriger sind als im Vorjahr. Jedoch hat die starke Krone unter anderem zur Folge, dass die Tschechen während eines Urlaubs im Ausland dieses Jahr mehr für ihr Geld bekommen als zuvor. Um 12-13% günstiger ist für sie heuer der Kauf ausländischer Währungen nach Angaben der Zeitung Lidové Noviny. Am preisgünstigsten werden den Tschechen in diesem Jahr Reisen nach Kroatien, Spanien und Griechenland angeboten. Sie zählen gemeinsam mit weiteren Mittelmeerländern auch in diesem Jahr wieder zu den begehrtesten Reisezielen. Weiter stehen dieses Jahr Urlaubsorte in Ägypten, Tunesien und der Türkei hoch im Kurs. In diese Länder bieten die Veranstalter nach Angaben von Lidové Noviny im Vergleich zum Vorjahr deutlich günstigere Reisen an. Kaum überraschend wird es, dass aufgrund der stetigen Zuspitzung des Nahostkonfliktes das Interesse tschechischer Touristen an Israel spürbar nachgelassen hat. Verändert haben sich in den vergangenen Jahren aber nicht nur die Reiseziele, sondern auch die Ansprüche hinsichtlich des Komforts am jeweiligen Urlaubsort. Was die Unterbringung anbelangt, sei hier in letzter Zeit deutlich höhere Qualität gefragt, zitiert Lidové Noviny unterschiedliche Reiseanbieter. und auch hinsichtlich der Transportmittel sind die tschechischen Touristen wählerischer geworden. Während noch Mitte der 90er Jahre Busreisen am gefragtesten waren, nimmt jetzt die Zahl der Flugbuchungen stetig zu. Abschließend noch eine Beobachtung unterschiedlicher Reiseveranstalter zu der inhaltlichen Seite des Urlaubs. Tschechische Touristen bevorzugen heute eher Ferien am Strand als aktiven Urlaub, berichtet Lido Vinovine. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war unser Tagesecho vom 11. April. Im Anschluss erwartet Sie jetzt meine Kollegin Marketa Maurova mit der Rubrik Begegnungen.
Begegnungen.
Willkommen zu den Begegnungen, liebe Hörerinnen und Hörer. In der heutigen Ausgabe unserer Sendereihe geht es um die Begegnung eines jungen deutschen Schriftstellers mit dem Land seiner Vorfahren. Jörg Bernich wurde 1964 als Sohn einer aus Böhmen stammenden Familie in Sachsen geboren. Die Geschichte seines neuesten Romans mit dem Titel »Niemands Zeit« hat er gerade ins Grenzland zwischen Deutschland, Polen und der Tschechoslowakei und in die Zeit kurz nach 1945 gesetzt. Jörn Bernich hat in der letzten Woche aus seinem Roman im Tschechischen Zentrum in Berlin gelesen. Unser Mitarbeiter Julius Eschka hat ihn bei dieser Gelegenheit ans Mikrofon gebeten.
Mit 5 Jahren dachten Sie, Böhmen bestünde nur aus Wäldern und Bergen. War das der Punkt, wo Sie Ihrer Wurzeln bewusst wurden?
Ja, schon, das ist der Punkt gewesen, an dem für mich so die Erinnerungen an Erzählungen einsetzten, an Familienerzählungen, schon etwas früher. Und in diesem Alter habe ich mir Böhmen halt als ganz fantastisches Land vorgestellt, wo es nur Wald gibt und Berge, was auch meiner Wunschvorstellung entsprach. Ich bin im flachen Land groß geworden, wenig Wald, und ich wollte halt immer im Wald sein und Berge haben. Aber an diesem Punkt setzt auch das ein, was die Region, in der ich groß geworden bin, überschreitet.
Ich habe immer wieder festgestellt, dass Menschen, die Schweres erlebt haben und Vertreibung, ein schweres Schicksal, dass das verschwiegen wird gegenüber den Kindern. Man redet nicht darüber. Ist das vielleicht eine Art Schande?
Vielleicht. Zunächst glaube ich, ist es für die Menschen, die es erlebt haben, schmerzvoll. Man redet drumherum, man erzählt Geschichten, als die Welt noch heil war, beschwört diesen Zustand. Vielleicht nicht so sehr Schande, sondern Schwäche. Dass man nicht gern von Situationen erzählt, in denen man schwach war, in denen man gar wehrlos war, wo nichts gemacht werden konnte. Diese Situation vor den Kindern wieder zu erzählen, würde ja bedeuten, sich wieder in so eine Position der ultimativen Schwäche zu begeben. Vielleicht ist das ein Grund.
Ist es bei Ihnen so, dass sich ein Trauma Ihrer Eltern fortpflanzt?
Nein, ich glaube auch, dass ich für meine Familien nicht bedingungslos von einem Trauma sprechen würde, weil in meiner Familie der glückliche Umstand eingetreten ist, dass dieser Kreis durchbrochen werden konnte, dass seit den späten 60er Jahren Kontakte bestehen nach Böhmen, auch in den Ort, aus dem meine Familie stammt, auch Kontakte zu der Familie, die seit den späten 40er Jahren in dem Haus lebt, aus dem meine Familie kommt. Kontakte, die sogar so weit gehen, dass man sich gegenseitig besucht. Also die Türen sind nicht verschlossen, man spricht miteinander. Es sind Fotos, die von dieser Familie vorgefunden worden sind, auf dem Dachboden, sind meiner Familie während der 80er Jahre übergeben worden. Das ist eine sehr privilegierte Position, glaube ich, wenn ich mit anderen spreche, die nichts wissen, woher ihre Familie stammt, geschweige denn, dass da persönliche Kontakte bestehen.
Als Sie zum ersten Mal nach Böhmen kamen, war das ein freudiges Erlebnis oder war das ein Schock oder haben Sie überhaupt keine Empfindungen gehabt?
Es war ein freudiges Erlebnis, weil ich dann endlich mal dahin kam. Ein Schock war es nicht. Ich war etwas enttäuscht, weil es nicht so viel Wald gab, wie ich mir vorgestellt habe. Ja, aber es war kein Schock, weil ich im Unterschied zu anderen, was ich auch gehört habe, nicht dieses Bild der Eltern oder Großeltern vor mir habe, die vor Schmerz schnell wieder fliehen, sondern im Gegenteil, wir sind dahin gekommen und in eine offene Ortschaft, wir sind begrüßt worden, wir haben da übernachtet bei einer Schulfreundin meines Vaters und es gab Kontakte zu den anderen, die da im Ort noch verblieben sind. Ja, also vielleicht ist das nicht die verbreitetste Art und Weise, aber ich bin sehr froh darüber, dass das so ist.
Lassen wir mal die Vergangenheit dort, wo sie hingehört, nämlich in der Vergangenheit. Wenden wir uns zur Gegenwart zu. Es schwelt ja noch immer ein deutsch-tschechisches Problem oder eine Problematik, besser gesagt. Haben Sie da etwas Konkretes dazu zu sagen, zum Heute und zu dem, was Tschechen und Deutsche wieder aufwühlt?
Ja, auffällig ist natürlich die Nähe zu den Wahlterminen. Ich hoffe, dass weder auf der einen noch auf der anderen Seite der Grenze da allzu viel darauf gegeben wird. Ich glaube, dass jenseits der politischen Verlautbarungen, gerade in den Grenzgebieten, seit, na, sagen wir ruhig 10 Jahren, ein ganz anderes Leben, auch ein ganz normales Leben um sich gegriffen hat, dass die Bewohner der Grenzgebiete gezwungenermaßen über die Grenze hinweg zusammenleben müssen, denn diese Gebiete sind oftmals so abgelegen, so entfernt von Prag und von Berlin, dass sie nur gemeinsam als Regionen, wie das zum Beispiel geschieht mit Zittau und Liberec und Jelena Góra in Polen, dass sie nur als solche Regionen überhaupt auf sich aufmerksam machen können und sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf, in dem sie stecken, ziehen können. Insofern hoffe ich, dass man da nicht allzu viel darauf gibt, was Politiker von sich geben, egal in welchem Land, die wieder gewählt werden wollen. Dass sie an Urängste appellieren, ist ein sehr billiger Trick, aber ich hoffe, dass er nicht wirkungsvoll sein wird.
Sie meinen, er funktioniert nicht?
Ich weiß es nicht. In Zeiten, die sich für manche doch ganz, ganz unsicher darstellen, mag er schon funktionieren. Ich hoffe, dass er nicht funktioniert. Aber abgesehen davon, glaube ich, ist das auch schon kein spezifisch deutsch-tschechisches Problem mehr, sondern nicht umsonst hat ja das Europäische Parlament es auf seine Agenda gesetzt. Es geht darum, wie wir uns gemeinsam verfassen in Europa, welche Mittel wir in der Hand behalten wollen, um eventuell nach außen als Europa agieren zu können. Darum geht es, glaube ich, schon mehr als nur noch um das deutsch-tschechische Konfliktpotenzial, das sich schon noch damit verbindet.
Ist damit zu rechnen, dass das nächste Buch von Ihnen auch im deutsch-tschechischen Raum angesiedelt ist oder peilen Sie etwas ganz anderes an, wenn überhaupt?
Ja, mein erster Roman war nicht im deutsch-tschechischen Gebiet angesiedelt. Im Herbst wird ein kleines Gedichtbändchen erscheinen in der Edition Toni Pongratz. Das hat eigentlich bis auf landschaftliche Bezüge, die vielleicht diesem oder jenem Gedicht stecken mögen, auch nichts mit diesem deutsch-tschechischen Gebiet zu tun. Ich habe es eigentlich nicht vor, aber auf der anderen Seite, ich bin so oft in Böhmen unterwegs. Das ist für mich keine entlegene Weltgegend. Das ist eine Gegend, der ich mich sehr verbunden fühle und die für mich auch ein Reservoir und ein Schreibgrund ist. Ich lebe 40 Kilometer von der böhmischen Grenze entfernt. Prag ist näher als Berlin, rein geografisch gesehen. Ja? Also insofern will ich das auch nicht ausschließen, dass vielleicht in einem Roman, den ich noch schreiben möchte, zumindest ein kleiner Ausflug nach Böhmen stattfindet. aber das war eigentlich noch was. Ausflug nach Böhmen, ja, das wäre schön.
Soweit, liebe Hörerinnen und Hörer, der Schriftsteller Jörg Bernich in einem Gespräch mit Julius Oeschka. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Marketa Maurova. An dieser Stelle verabschiedet sich auch Silvia Schultheis von Ihnen und dankt Ihnen im Namen aller an dieser Sendung Beteiligten fürs Zuhören. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.